Morgen.
Ich bin noch nicht online. Langsam komme ich. Halleluja. Okay. Augenblick, ich habe was vergessen. Nee, doch nicht. Ja, heute sind wir alle ein bisschen verwirrt. Aber es kommt langsam. Okay. Erntedanktag haben wir heute. Wusstet ihr das? Wir hatten dieses Jahr, soweit ich informiert bin, ich bin nun kein Landwirt, wir hatten eine gute Ernte. Die Ernte im letzten Jahr war nicht ganz so gut. Ihr könnt euch erinnern, da war Mitte des Jahres so ein bisschen Trockenheit. Aber wenn man ein reiches Land ist, so wie Deutschland, und die Ernte mal nicht so gut ausfällt, dann ist es kein Problem, sich auf dem Weltmarkt dann die Dinge zu kaufen, die man braucht. Also selbst wenn wir mal eine schlechte Ernte haben hier bei uns im Land, ist das für uns nicht so tragisch. Aber es gibt Länder, die sind absolut abhängig von der Ernte. Und wenn da mal die Ernte nicht so richtig kommt oder gar nicht kommt oder der Regen ausfällt oder irgendwas, dann ist das eine existenzielle Not. Und das war noch bis vor 100 Jahren, 150 Jahren, auch hier in Deutschland so. Als man noch nicht global dachte und kaufen konnte, als die Ökonomie noch nicht so war, wie sie heute ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die es gibt, da war das dann manchmal schon echt schwierig. Und irgendwann hat man dann das Erntedankfest oder diesen Tag, der kommt ja in der Bibel schon vor, man dankt für die Ernte. Die Ernte ist etwas ganz Wichtiges. Man sagt, danke Herr für die Ernte, du hast uns eine gute Ernte gegeben. Und das ist wichtig, auch für uns. Wir sagen auch, warum sollen wir danken? Wir gehen zu Aldi oder Lidl und kaufen uns den Kram. Aber irgendjemand hat geerntet und irgendjemand hat gesät und irgendjemand hat gepflügt für all das, was wir so essen. Auch für die Tiere, die wir essen, auch fürs Fleisch, weil die werden ja gefüttert von diesen Dingen und so ist das halt. Und ich möchte heute Morgen tatsächlich auch über die Ernte sprechen, weil wir haben ja Erntedanktag. Und das Thema heißt Vorbereitung für die Ernte. Ich möchte allerdings heute über eine geistliche Ernte sprechen, darüber, und ich bin davon fest überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, wo es eine große Ernte auf dieser Welt gibt. Und ich möchte versuchen, unseren Blick auf diese Ernte zu richten. Jesus selber sagt in einem Gleichnis, die Ernte ist das Ende der Welt. Es wird eine große Ernte kommen. Und einmal war Jesus im Gespräch mit einer Frau, das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise sprach man zu jener Zeit keine Frauen so einfach an. Die war zum Brunnen gekommen und hat sich etwas zu trinken geholt. Später stellt sich raus, es war eine Frau, die wechselnde Männerbekanntschaften hatte. Das hatte Jesus durch ein Wort der Erkenntnis dann festgestellt. Und er hat mit dieser Frau gesprochen. Das war auch noch eine Samariterin, mit denen sprach man sowieso nicht als Jude. Also es war ein doppeltes Tabu, das Jesus gebrochen hat. Aber dann kamen seine Jünger und die wunderten sich, dass er mit der Frau spricht. Logischerweise, denkt, was macht der denn da? Das geht ja gar nicht. Da kamen dann gleich die ganzen religiösen Schubladen da und das geht nicht und das darf man nicht. Aber dann spricht Jesus von der Ernte und schauen wir uns mal dieses Wort an. Entschuldigung, so weit waren wir noch nicht. Ich habe gleich einen über dieses. Sagt ihr nicht, also er sagt dann zu den Jüngern, und das ist der Zusammenhang, den ich eben dargestellt habe, sagt ihr nicht, also ihr Jünger, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiße Ernte. Ich denke, das war in diesem Zusammenhang, das Gespräch mit der Frau, und Jesus sah, es kommt eine große Ernte, wo alle Menschen aus allen Völkern, und in dem Buch der Offenbarung sehen wir das ja auch, aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, die vor Gott stehen werden und Gott anbeten dürfen. Das ist die große Ernte, die bevorsteht. Wir leben in fantastischen Zeiten, wo eine große Ernte wirklich unmittelbar bevorsteht, ja schon begonnen hat, noch nicht hier in Deutschland unbedingt. Aber der Heilige Geist, der sagt heute zu uns oder er stellt uns heute die Frage, siehst du die Ernte? Seht ihr, die Jünger sagen, die kommt. Ja, irgendwann mal, 4 Monate, ist noch Zeit. Und Jesus sagt, nein, guck doch mal die Felder an. Jesus spricht ja natürlich eine geistliche Wirklichkeit an. Die sind schon weiß zur Ernte. Siehst du die Felder so? Oder denkst du, es geht alles den Bach runter und die Menschen, die sind so dicht? Mag sein, dass auch einige dicht sind. Aber Jesus möchte unseren Blick auch heute Morgen auf die Ernte richten. Siehst du die Ernte? Das ist die Frage. Und dann sagt Jesus an einer anderen Stelle, Matthäus 9, Vers 37 und 38, die Ernte ist groß. Ja, die Ernte, die Jesus meint, die kommt und die jetzt wirklich kommt, die unmittelbar bevorsteht, die in vielen Ländern der Welt schon angebrochen ist, die ist groß. Die ist groß, sagt Jesus. Klar, groß ist ein relativer Begriff, aber wenn Jesus, der Schöpfer der Himmel und der Erde, wenn der sagt groß, ja, dann meint er etwas gewaltig Großes. Man kann ja sagen, das Gebäude ist groß. Und dann kommt jemand, was, das ist groß? Hast du schon mal wirklich großes Gebäude gesehen? Ja, es ist relativ. Aber wenn Jesus sagt, das ist groß, dann ist es nicht relativ. Dann ist es eine absolute Wahrheit. Die Ernte ist groß. Er sagt dann auch, wenig sind die Arbeiter. Betet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Aber ich möchte unseren Blick heute auf die große Ernte richten. Die Ernte ist groß und wir sind Arbeiter. Vielleicht sagst du, kann ich nicht so richtig was mit anfangen. So richtig mit Jesus weiß ich noch nicht so richtig. Auf jeden Fall, du sollst ein Teil der Ernte sein. Jesus hat dich im Blick, er hat den Einzelnen, die Einzelne im Blick, wie damals die Frau, die dort zum Wasserschöpfen an den Brunnen gekommen ist. Das war ein Teil der Ernte. Das veranlasste Jesus zu sagen, schaut euch die Ernte an, die Felder sind weiß. Diese eine Frau war der Anlass. Das ist der Kontext. Im Propheten Amos, Kapitel 9, Vers 13, da sagt der Prophet, es kommt die Zeit, oder Gott natürlich durch den Propheten, da rückt der Pflüger ganz nah an den Schnitter ran. Also da ist die Zeit nicht mehr so, dass man erntet, der Pflüger, der pflügt ja und dann kommt die Saat und dann kommt die Ernte. Aber das wird ganz schnell geschehen, das wird in einem schnellen Ablauf geschehen. Da wird das keine lange Zeit mehr sein, sondern ihr werdet säen und gleich ernten. Amos 9, Vers 13, könnt ihr nachlesen. Und der Heilige Geist sagt, das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und darüber möchte ich sprechen. Es gab mal eine Zeit im Reiche Gottes, dann gehen wir mal ein Stück zurück ins Alte Testament, Richter 6, 1 bis 6. Da hat der Feind die Ernte gestohlen. Und ich lese das mal vor. Die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkeln in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Ich finde, das ist ganz schlimm. Die Herren des Landes, die eigentlichen Herren des Landes, zogen sich zurück in die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Ich habe so den Eindruck gehabt, das erleben manche Menschen so. Das erlebt die Christenheit so in unseren Breiten oder hat sie erlebt, dass sie säten und der Feind, der Teufel kam und hat die Ernte gestohlen und hat den Ertrag ihnen gestohlen. Einfach so aus Bosheit, einfach verwüstet. Sie verheerten das Land. Ja, das macht der Teufel. Das macht der Teufel. Vielleicht hat der Teufel auch in deinem Leben gewütet. Und so weiter. Und ich habe mich gefragt, Herr, was macht man? Was ist das für ein Wort? So. Weil das kam mir plötzlich in den Sinn. Und dann kam die Antwort, so auch in meinem Herzen, in meinem Geist, ihr müsst das umdrehen. Ihr müsst das umdrehen. Ihr müsst euch vorbereiten auf die Ernte. Und die Frage war, welche Saat sollen wir aussäen, damit wir hier in diesem Land die Ernte erleben können. Denn es gibt keine Ernte ohne eine vorherige Saat, stimmt's? Saat und Ernte, das ist ein unabänderliches Gesetz, welches Gott ganz am Anfang, als er die Welt geschaffen hat, schon festlegt. Und dieses gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Und da möchte ich mit euch mal hineingehen. Und der Punkt Nummer eins heißt, zur Herrschaft bestimmt, nicht träge werden. Und da habe ich ein Wort, und dieses war das Wort, was mich überhaupt veranlasst hat, mich auf diese Predigt vorbereiten. Das kam so, als ich einfach die Bibel las, gerade da, wo dieses Wort steht, und es kam so in meinen Geist hinein und ließ mich nicht mehr in Ruhe. Und danach geschah es, dass David die Philister schlug und sie demütigte. Und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Ey, das ließ mich nicht mehr los. David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. David war neu, war noch nicht lange König über Gesamt-Israel. Und immer wieder hatten die Philister Stress gemacht, mehr als Stress gemacht. Sie hatten Teile des Landes besetzt. Das Volk Israel musste die Waffen abgeben. Die wurden klein gehalten, die wurden unterdrückt. Hatten ein gewisses Maß an Autonomie, ja. Aber sie wurden doch stark unterdrückt. Und David wurde König, auch zu Zeiten Sauls noch. Und David wurde König. Und was machte David? Er nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Er sagt, da die Philister dürfen nicht länger mehr herrschen. Und ich möchte die Philister nicht jetzt identifizieren als irgendein heute noch lebendes Volk. Die gibt es auch heute noch, aber das ist gar nicht der Ansatz. Sondern als die finsteren Mächte, die uns die, denken wir an das vorherige Wort, die Ernte stehlen. David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Und als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, was bedeutet das heute für uns? Und plötzlich kam mir das Wort Gemeinde in den Sinn. Zur Herrschaft bestimmt. Was heißt, also es ist interessant, dass im Neuen Testament, im griechischen Text des Neuen Testamentes, die Schreiber dieses der Gemeinde oder das Wort Gemeinde als Ekklesia im Griechischen übersetzen. Ekklesia. Wer weiß, was das heißt? Ekklesia heißt die Herausgerufene. Und das wurde oder wird oft so ausgelegt, Gott hat uns, die Gemeinde, herausgerufen aus der Welt. Gott hat uns herausgerufen aus der Sünde. Das ist ein gewisses Maß an Wahrheit da drin. Aber das ist nicht die eigentliche Bedeutung. Die eigentliche Bedeutung geht viel tiefer. Gemeinde, wenn die Schreiber des Neuen Testaments die Gemeinde den Namen Ekklesia geben, das waren die Mitglieder des griechischen Parlaments. Das war die Ekklesia, der griechischen Polis, der Stadtstaaten. Die hießen Ekklesia, das heißt die Herrschaft. Ekklesia waren die Regierenden. Das waren die, die Herrschaft hatten. Das waren die, nach diesem Wort jetzt, die Zügel der Regierung in der Hand haben sollen. Und darüber möchte ich sprechen heute und euch darauf hinweisen, dass wir einen Schritt in diese Richtung gehen und das wird auch unser Gebetsleben verändern. Das wird unsere Einstellung verändern. Das wird uns total verändern, wenn wir das verstehen. Die Zügel der Regierung, sage ich jetzt mal, liegen heute in unserer Hand. Jetzt wirst du sagen, ey, was? Michael, bist du Bundeskanzler? Nein. Okay, aber wir kommen da drauf. David hat das gemacht. David hat gesagt, ich bin König. Ich bin hier König. Wir, das Volk Israel, sind die Herren des Landes. Wir regieren. Und darin ist etwas Kämpferisches in diesen Gedanken. Wir müssen uns heute vorbereiten auf die Ernte. Wir müssen uns konzentrieren auf die Ernte. Als Josua das Land eingenommen hatte und das Land verteilt hatte an die verschiedenen Stämme des Volkes Israel, da sagte Gott und Josua, seine Zeit war zu Ende, das war kurz vor seinem Ableben, und Gott sagt zu ihm, es ist noch viel Land einzunehmen, Josua. Und Josua rief das Volk zusammen und sagte, ey, ihr lebt hier schön in dem Land, ist alles gut, ihr genießt das Land. Aber es ist noch Land einzunehmen, da ist noch etwas, was eingenommen werden muss. Ich sehe das alles als ein Bild und ein Symbol für unsere Zeit und für unser Leben als Christen hier in Deutschland. Vorbereitungszeit bedeutet Gebetszeit, bedeutet Zeit eines kämpferischen Gebetes auch. Es bleibt noch viel Land einzunehmen. Und der Heilige Geist tut ein großes Werk in diesen Tagen. Ich war vor einigen Wochen in einer kleinen Gemeinde, es war keine Pfingstgemeinde, und die hatten mich gebeten, über Gebet, ein Tagesseminar über Gebet zu machen. Das habe ich dann auch an einem Samstag getan. Am Sonntag habe ich dann dort gepredigt. Und ihr Lieben, die waren so offen, die fanden das so gut. Und ich merke, Gott wirkt etwas. Und die hatten ein ganz starkes Verlangen nach mehr vom Herrn. Nach mehr und mehr zu erleben, als sie derzeit erleben. Und das finde ich immer gut. Und ich glaube, das findet Gott auch gut. Das war richtig gut. Ich hab mich richtig wohlgefühlt, weil die so ein Verlangen hatten. Und dann sprachen sie mich auch an über Blue Flame. Die waren alle weiß ich nicht, aber die meisten aus der Gemeinde waren dort. Das sind keine Pfingster, keine Charismatiker in dem Sinne. Ja, doch ein bisschen. Aber nicht so toll. Okay. Und die fanden das so gut. Die haben so eine Erwartung. Die haben so eine große Erwartung. Die hatten richtig Erwartung für Erweckung. Meine Frau war auch mit. Ich fand das richtig gut. Ich denke, Gott wirkt ein Werk in unseren Tagen. Gott wirkt etwas. Und er sagt, möchtest du mitmachen oder willst du dich dagegen stellen? Oder willst du abwarten? Abwartende Haltung ist immer gut, ist sehr diplomatisch. Ne? Man wartet erstmal ab, in welche Richtung das geht, und dann springt man auf. Aber dann springst du hinterher und du kommst nicht mehr drauf. Dann bist du nicht mehr so richtig drin. Von David heißt es, und dann Gott sprach zu David und David zog aus. David sicherte die Grenzen des Volkes. David expandierte und er festigte seine Macht. Also eigentlich die Macht Gottes, er suchte immer Gott. Und wenn wir die Zügel, jetzt um in diesem Terminus zu sprechen, die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister nehmen, so wird der Herr uns helfen und Gelingen schenken. Er wird uns echt Gelingen schenken. Er wird uns dabei helfen. Amen. Also nicht träge werden. Wir sind zur Herrschaft bestimmt. Ja, sind wir wirklich? Vielleicht klackern jetzt einige Gedanken. Ja, das ist doch nicht so richtig und so. Wisst ihr was? Werner hat das Wort über Demut gehabt. Jetzt nochmal kurz. Demut heißt, den Platz einnehmen, den Gott uns zugewiesen hat. Und er hat uns diesen Platz zugewiesen. Das ist absolut in Demut. Das ist absolute Demut, solch ein Leben zu leben. Das ist absolute Demut. Sich dagegen aufzulehnen, ist Hochmut. Da sagst du auch, ich weiß das besser. Denn Gott weist uns diesen Platz zu als Gemeinde, die Ekklesia, das Parlament. Gehen wir weiter. In Einheit kämpfen. Ich lese ein Wort aus Jesaja 11, Vers 12 bis 14. Und Gott wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Und die Eifersucht Ephraims soll weichen und die Widersacher Judas sollen ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht mehr beneiden und Juda wird Ephraim nicht mehr bedrängen, sondern sie werden den Philistern auf die Schulter fliegen. Ein anderes Wort, den Philistern auf die Schulter fliegen. Fliegen wir den Philistern auf die Schulter. Nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens plündern. Nach Edom und Moab greift ihre Hand und die Ammoniter gehorchen ihnen. Also alle Völker, sie regieren, sie haben die Herrschaft. Was hat das mit Einheit zu tun? Zu jener Zeit war das Volk Gottes getrennt. Es gab zwei Israels, sage ich jetzt einfach mal. Es gab das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Es gab das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Das Nordreich bestand aus 10 Stämmen, das Südreich aus 2 Stämmen. Die Leviten, die wohnten überall, die waren ja überall verteilt. Südreich war Juda und Benjamin. Und das Nordreich wurde auch Ephraim genannt, also die abgespaltenen 10 Stämme. Und damit sagt Jesaja, es wird eine Zeit kommen, da sind die wieder zusammen. Die sind wieder zusammen, die vereinen ihre Kräfte. Und zusammen, erst wenn sie wieder zusammen sind, werden sie den Philistern auf die Schulter fliegen. Ich finde das super, das Wort. Nach Westen und so weiter. Gemeinsam die Söhne des Ostens plündern. Gemeinsam. Zusammen. Das ist in meiner Bibel überschrieben, da ist Überschrift, der Messias und seine Herrschaft. Der Messias und seine Herrschaft. Die Zeit der Ernte kann nur kommen, wenn das Volk Gottes in Einheit gegen den Feind steht. Ich habe eine alte Prophetie gefunden, die Gott uns vor mindestens 8 Jahren gegeben hat, durch Dr. Walter Penzorn, mindestens 8 Jahre her. Ich kann sie euch schicken, oder Marlene kann sie euch schicken per Mail, wir können die an alle verschicken. Und als ich die gelesen habe, also 8 Jahre her, mindestens, ich meine, das war so zwischen 2010 und 2012, maximal 2012, eher 2010 oder 11. Und da spricht Gott, dass in uns, es geht um unsere Gemeinde, da spricht Gott zu uns, dass die Königsherrschaft Jesu in der Gemeinde anfängt, sichtbar zu werden und dass große Autorität auf die Gemeinde kommt. Immer und immer wieder, 5, 6, 8 Mal sagt er das. Und dass Einheit da ist und Harmonie. Und in der Zeit der Harmonie werden wir zusammenstehen und Kraft schöpfen. Warte, wie heißt das hier? Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Zeit der Harmonie wird dadurch gekennzeichnet sein, dass der Herr euch Ruhe gibt von allen euren Feinden, damit ihr euch innerlich zurüsten und mit dem Herrn neu einrichten könnt. Ist das nicht stark? Ich schicke es euch. Möchtet ihr das haben? Ich schicke es als Rundmail. Marlene, denk dran. Ich gebe es dir und dann schicken wir es als Rundmail. Okay. In Einheit. Wir hatten am jetzt vergangenen, Annika hat ja auch davon gesprochen, jetzt am Montag, wir haben ja Montag Praise Prayer, und als ich mich auf Praise Prayer vorbereitet, hat der Herr mir so stark aufs Herz gegeben, mach eine Fürbittezeit. Beton Fürbitte. Das hatte ich so stark auf dem Herzen. Fürbitte. Und dann hatte ich gedacht, ja, ich möchte gerne beten für alle Gruppen, die wir so haben, also die dann repräsentiert sind, die dann zusammen waren. Und das haben wir auch gemacht. Und ich habe ein Wort gelesen, was ich nachher noch auch nochmal nennen werde, dass wenn zwei eins werden oder wenn zwei übereinstimmen, und was sie auch bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, zwei stimmen überein. Und dieses Wort für übereinstimmen, das griechische Wort heißt Symphonia. Da kommt das Wort Symphonie her. Stark, ne? Symphonia oder eine Symphonie bedeutet nicht, dass alle denselben Ton spielen. Stell dir mal vor, unsere Lobpreisgruppe, alle spielen immer denselben Ton. Das ist ja langweilig. Alle denselben Ton. Das heißt das nicht. Das sind verschiedene Töne, aber die fließen zusammen. Es ist eine Symphonie, das hört sich gut an. Und ihr werdet es bestätigen, wenn wir dann so beten, wir haben dann denen die Hände aufgelegt, den Leitern oder Mit- und Mitarbeitern der verschiedenen Gruppen. Und dann kommt so viel und jeder denkt, der eine betet dies, der andere jenes, aber alles in Einheit. Das fand ich richtig gut. Stimmt's? Die da waren, die wenigen. War doch klasse, ne? Und Gott hat gewirkt. Wir hatten eine Symphonie. Und das ist gut. Komme ich zum nächsten Punkt. Augenblick. Jetzt. Mit Christus regieren, habe ich schon gesagt. Mit Christus regieren. Ja, dürfen wir das wirklich? Nein, wir dürfen es nicht. Wir müssen es. Wir sollen es. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das ist ein Auftrag. Den dürfen wir uns nicht entziehen. Dann sind wir ungehorsam Gott gegenüber. Offensives Gebet als Vorbereitung für die Ernte. Offensives Gebet. Wann ist man offensiv? Wenn man zurückgeht, nicht. Wenn man stehen bleibt, auch nicht. Sondern wenn man nach vorne geht, dann ist man offensiv. Da muss was bei rumkommen. Von Anfang der Schöpfung, wirklich, von Anfang der Schöpfung, war es das Hauptziel des himmlischen Vaters, für seinen Sohn, Jesus Christus, eine ewige Gefährtin zu schaffen und zu bereiten. Und diese Gefährtin wird in der Bibel die Braut genannt. Kein Erschrecken der Männer, da sind auch die Männer mit drin. Weil das ist eine geistliche Wirklichkeit, das muss man geistlich verstehen. Und da steht in Offenbarung 21, Vers 9, einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen mit den 7 letzten Katastrophen getragen hatten, trat zu mir und sagte, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und dann wird 2 Kapitel lang die Braut des Lammes beschrieben. Das müsst ihr euch mal durchlesen. Die letzten 2 Kapitel der Bibel. mit die besten, die es gibt. Also das klingt nicht so langsam aus, so. Das gibt nochmal einen Paukenschlag am Ende. Das ist nochmal richtig gut. Und am Ende der Zeit spricht die Braut in voller Übereinstimmung mit dem Geist. Ganz am Ende heißt es nämlich, der Geist und die Braut sprechen, komm, beide zusammen, in Symphonie, in Harmonie. Und viele sagen, ja, das kommt irgendwann. Irgendwann wird das sein, wann auch immer. Das kann auch 1000 Jahre dauern. Und ich sage, das ist schon heute. Ja, es kommt, aber es ist schon da. Das ist quasi die Blaupause, die Gott uns gegeben hat, wie er sich seine Gemeinde vorstellt. Das ist der Prototyp, den Gott uns liefert am Ende der Bibel und sagt, hey, so soll meine Gemeinde sein. Da, und dann wird das neue Jerusalem geschildert. Der neue Himmel und die neue Erde, identisch mit der Braut des Lammes. Ganz interessant, da könnte ich jetzt noch tiefer eingehen, aber ich will es euch nur sagen, lest es euch mal durch, das ist heute. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, also das, was passiert, ist schon in euch. Und die Braut des Lammes, seine Gemeinde, das sind wir, alle, die an Jesus glauben, die werden so bezeichnet, egal in welchen örtlichen Gemeinden die sich befinden, die soll nach dem Hochzeitsmahl des Lammes, da wird auch ein Hochzeitsmahl, eine Vereinigung geschildert, als rechtlich Gleichgestellte mit ihrem göttlichen Herrn den Thron des Universums teilen. Jesus hat gesagt, mit mir auf meinem Thron sitzen. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und zu diesem Zweck, mit Jesus zu regieren, ich weiß, da stellt man sich die Frage, über was regieren wir denn dann? Ich weiß es nicht, aber es wird noch was da sein. Da lässt Gott sich noch was einfallen oder er hat sich schon was einfallen lassen. Das ist uns noch nicht voll offenbart. Und stell mal vor, du musst plötzlich regieren. Ich zeige euch nachher noch mehr Bibelstellen, das ist nicht die einzige. Plötzlich musst du regieren. Plötzlich sagt so, jetzt regier mal. Stell mal vor, die Bundeskanzlerin ruft mich an. Das wird nie passieren, keine Angst. Aber die ruft mich an. Schade, du weißt nicht, was du redest, Peter. Also die ruft mich an. Und sagte mir, Michael, ich danke ja bald ab, also sie kandidiert ja nicht mehr, das ist ja schon klar. Egal, wie man jetzt drüber denkt, aber es ist ja so. Und sagt, Michael, ich habe dich vorgesehen. Gut, keiner wird mich wählen, also dieses, aber nur mal angenommen, es wäre so und ich hätte eine Chance. Ich würde sagen, nein, danke, ich kann das nicht. Ey, da ist die echt besser als ich. Ich wüsste gar nicht, wie ich das alles handeln soll. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Aber nur mal angenommen. Ja, man muss darauf vorbereitet werden, man muss erzogen werden. Ja, ist doch klar, man muss doch das können. Und wisst ihr, für diese Aufgabe einmal mit ihm zu regieren, hat Gott in dieser Zeit, in der wir leben, das Gebet vorgesehen. Und zwar das offensive Gebet, das, was Gott in unser Herz gibt, in Existenz zu bringen. Ja, das ist so wichtig. Er möchte, dass wir den Charakter und die Persönlichkeit von Überwindern haben. Und das war am Anfang der Zeit, als Gott den Menschen geschaffen hatte. Das war schon in seinem Plan. Das war von Anfang an das, was er wollte. Dann sprach Gott, 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, unser Bild, uns ähnlich. Ja, was bedeutet das? Hat Gott blaue Augen und blonde Haare wie ich? Nein, das ist sein Inneres, sein Charakter, seine Persönlichkeit. Wir sind nach dieser Persönlichkeit von Gott geschaffen, nicht das Äußerliche. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Sie sollen herrschen, das war das Erste, was Gott sagte, lass uns Menschen machen, sie sollen herrschen. Ja, über alles, was da war, auch über die Kriechtiere. Was gehört zu den Kriechtieren? Die Schlange, der Teufel. Der zeigte sich ja als Schlange. Sie sollten herrschen, aber sie haben nicht geherrscht. Das ist der Fehler. Deshalb ist ihnen die Herrschaft genommen worden. Durch Christus ist sie uns wiedergegeben worden. Und sie ist wieder da. Und die Bibel betont das wieder. Es ist eine neue Schöpfung. Wir sollen herrschen. Mit Christus natürlich. Nicht in eigener Vollkommenheit, wie wir das so denken. Und das fängt heute schon an. Und Christen, die ein armseliges Gebetsleben führen, hindern den Heiligen Geist, ihren Charakter und ihre Persönlichkeit umzuformen, damit sie für die große und ewige Aufgabe zubereitet sind. Heute ist Zubereitungszeit. Wir sind in Ausbildung, wir sind alle Studenten. Wir sitzen in der Uni, nicht so, dass wir Vorlesungen hören. Also nicht nur heute, das ist keine Vorlesung, aber das ist morgen auch in eurem täglichen Leben. 1. Korinther 6, 2 und 3. Ihr wisst doch, dass die Gemeinde Gottes einst die Welt richten wird. Das griechische Wort für Welt, welches hier steht, heißt Kosmos. Den Kosmos. Alles richten wird. Wir werden die richten. Stell dir mal vor, ich soll richten. Kann ich das? Amen. Und da seid ihr nicht fähig, Bagatellfälle zu entscheiden. Wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Ja, über die gefallenen Engel natürlich. Bevor du richtest die Dämonen, die gefallenen Engel, dann werdet ihr doch auch Alltagsstreitigkeiten beurteilen können. Ja, die Gemeindeglieder, worum es ging im Einzelnen, wissen wir nicht, die gingen miteinander vor Gericht, die verklagten sich, weil der eine dem anderen 50 Euro, jetzt mal so, sag ich mal, Bagatellfälle schuldig war. Und da gingen sie vor Gericht und weltliche Richter sollten entscheiden, macht vielleicht auch ein bisschen mehr gewesen sein. Und Paulus sagt, ey, was macht ihr denn da? Und er sagt, er zeigt ihnen ihre große Aufgabe. Das ist doch nicht das. Dann lasst euch lieber Unrecht tun, sagt er wortwörtlich. Lasst euch Unrecht tun. Ich gehe nicht, du gehst nicht vor, mit einem Bruder oder gegen einen Bruder oder Schwester vor Gericht. Es geht gar nicht. Ihr sollt mal die Welt richten. Ich finde das stark. Wir sollen die Welt richten. Und wenn die Gemeinde im Gebet die Entscheidung des Himmels, ich betone die Entscheidung des Himmels, die müssen wir natürlich erstmal kennen. Dafür müssen wir auch wieder beten, damit wir sie kennen. In irdischen Angelegenheiten durchkämpft, wird sie dadurch gleichzeitig geübter für ihre Mitregentenaufgabe mit Christus. Ich weiß, das sind große Worte, aber es ist die Wahrheit. Ich bin da fest von überzeugt. Der Herr hat der Gemeinde Vorrechte, Verantwortung und Autorität übertragen, hier auf Erden den Willen Gottes zu tun. Glaubt ihr das? Ja, wer denn sonst? Wir sind seine Braut, wir sind sein Körper, wir sind sein Leib. Amen, ich sage euch, Matthäus 18, 18 und 19, alles, hört mal, alles, was ihr auf Erden, wir sind ja noch auf Erden, das habt ihr schon festgestellt, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind auf Erden, binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, das ist jetzt das Wort, das ich schon zitiert habe, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Natürlich kann ich nicht nach meinem Gutdenken, wie ich jetzt Bock habe, ich sage es jetzt mal extra so, binden und lösen. Das geschieht in Übereinstimmung. Das ist eine Kooperation, die stattfindet zwischen dem Himmel und uns. Das ist doch klar. Es war mal, ich habe gelesen vor kurzem, da war ein junger Mann, ein Christ, und Gott hat ihm aufs Herz gegeben, ganz besonders aufs Herz gegeben, also über Gebet zu ihm gesprochen und hat ihm dann auch eine große Liebe aufs Herz gegeben, der war noch nicht lange gläubig, für das Volk Israel. Und da sagt er, ich liebe das Volk so sehr und was Gott mit dem Volk alles so vorhat, hat er in der Bibel gelesen. Ich muss unbedingt Hebräisch lernen. Ich muss die Sprache kennen, die Gott benutzt hat, mit der Gott auf die Tafeln das Gesetz geschrieben hat und Mose gegeben hat. Hat er Hebräisch gelernt. Und dann hat er gesagt, ich muss unbedingt das Land kennenlernen. Ist er nach Israel gefahren. Und dann ist er in eine Synagoge gegangen in der Nähe von der Klagemauer. Das waren keine messianischen Juden, das waren richtige Juden. Und er war da, hat den Gottesdienst miterlebt, hat ihn einfach interessiert. Und dann gab es eine Fürbittezeit, dann fing die an zu beten. Und er sagte, ich habe noch nie so ein kämpferisches Gebet gehört, wie die Juden gebetet haben. Sehr kämpferisch. Und das fand er irgendwie gut. Ich habe sowas noch nie gehört. Dann habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, ist doch klar, als Gott dem Jakob den Namen Israel gab, was heißt Israel? Kämpfer für Gott. Dafür ist auch das Volk Israel, als alttestamentliches, auch noch neutestamentliches Volk Gottes, im Alten Testament Israel alleine, Das heißt ja, Jesus sagt, es wird ein Volk und eine Herde sein, die Gemeinde plus Israel. Und er hat ihnen auch den Auftrag gegeben, zu kämpfen für ihn, zu herrschen. Das ist klar, und die kämpfen im Gebet. Das habe ich noch nirgendwo so erlebt. Bei keiner christlichen Veranstaltung habe ich so ein Kampfgebet erlebt, wie da bei den Juden an der Klagemauer. Vielleicht beten, kämpfen sie an der Klagemauer besonders, das weiß ich jetzt nicht. Ja, die Erde ist der jetzige Tätigkeitsbereich der Menschen, hier auf Erden. Hier ist unser Tätigkeitsbereich. Und Gott selbst, Gott hat das so gemacht, hat sein Wirken an das Gebet der Gemeinde gebunden. Gott hat das so gemacht. Das ist auch Saat und Ernte. Und wenn wir lernen, und wir müssen es lernen, Satan und seine Dämonen zu überwinden, so ist das eine der wichtigsten Qualifikationen, um mit Christus zu herrschen. Alles, was auf Erden kriecht, darüber soll der Herrschaft ausüben. Was hat Gott zu Satan gesagt im Buch Hiob? Satan, wo kommst du her? Vom Umherstreifen auf der Erde. Da komme ich her. Damals gab es die Gemeinde noch nicht. Heute gibt es sie. Heute gibt es die Gemeinde mit Autorität. Und leider haben viele Christen ein falsches Denken. Sie leben einen Fatalismus und nennen das Demut. Also es gibt echte Demut, von der Werner gesprochen hat. Aber der Fatalismus, so als Beispiel, ja, ich sage es einfach mal, da stirbt ein 20-jähriger Christ. Und der Pastor sagt am Friedhof, es hat dem Herrn gefallen, ihn zu sich zu nehmen. Da denke ich manchmal, es hat dem Herrn gar nicht gefallen. Er ist beim Herrn, Halleluja, das ist schon mal gut. Also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist das Beste, wir sind beim Herrn. Aber der Herr wollte ihn noch gebrauchen. Es gibt ein Sterben vor der Zeit. Es gibt einen Plan Gottes, den der Teufel durchkreuzt. Und es ist nicht alles, was passiert im Plan Gottes. Glaube ich auf keinen Fall. Vieles passiert, ich sage es jetzt mal so, weil die Gemeinde es hat passieren lassen. Es ist nicht alles die waltende Hand Gottes dahinter. Gott kann aus allem was Gutes machen. Halleluja, Gott sei Dank, sonst wird es ja noch schlimmer aussehen. Wenn die Gemeinde nicht betet, wird Gott nicht handeln. Gott handelt nie über den Kopf der Gemeinde hinweg. Das macht er einfach nicht. Er wird uns den Auftrag, den hat er uns ja gegeben, hier auf Erden zu herrschen, nie aus der Hand nehmen. Das könnt ihr so annehmen, das ist so. Täte er dies, würde er das machen, so würde er seine eigenen Absichten, nämlich seine Gemeinde für die Herrscheraufgabe zubereiten, sabotieren. Ich habe euch schon mal erzählt, mein Vater, ich persönlich bin kein guter Handwerker, aber mein Vater war ein super Handwerker, der konnte fast alles. Und manchmal habe ich ihn gefragt, ich kann mich an eine Sache erinnern, da baute er so eine Treppe aus und so. Er konnte das, er konnte aus nichts was machen. Und ich war da so 10, 12 und ich sagte, Papa, soll ich dir helfen? Und der Papa wusste, wenn Michael ihm hilft, dann dauert das doppelt so lange. Und da sagte er, nein, lass mal, ich mache es lieber alleine. Ich war zwar punktuell dankbar, aber ich habe es nie gelernt. Mit einer Ausnahme. Einmal hat mein Vater, der war es leid, immer mein Fahrrad zu flicken. Da hat er mir das beste Werkzeug gekauft, alles, was man zum Fahrradflicken braucht, und hat mir mal beigebracht, wie man Fahrrad flickt. Da hat er gesagt, komm, ich zeige dir das. Da muss ich ihn ein paar Mal machen. Ey, ich kann super Fahrrad flicken. Zu mir kommen Leute hin und die sagen, flick mal mein Fahrrad. Also komm bitte. Das kann ich. Ich kann wirklich Fahrrad flicken, weil das hat er mir beigebracht. Das kann ich wirklich gut. Da muss ich nicht irgendwo hinfahren, das mache ich alleine. Okay, und so will Gott, einige kommen jetzt, bitte nicht, keine Zeit. Also, wir sind aufgerufen, heute, jetzt für die große Ernte, die nahe bevorsteht, zu beten, offensiv zu beten. Ich habe hier einige Zitate, ich habe die schon mal und schon öfter genannt, aber die sind trotzdem immer noch gut. John Wesley, der bekannte John Wesley, der in England mit seinem Bruder und mit John Whitfield zusammen die größte Erweckung geleitet hat, die es meiner Meinung nach der Apostelgeschichte jemals auf Erden gegeben hat, die auch die größte Auswirkung hat. Es gab ja Erweckungen, die waren 2, 3, 5 Jahre weg, waren sie und ist nichts von geblieben. Gibt es auch. Aber diese Erweckung, die blieb, die beeinflusst England heute noch zum Positiven, ja die ganze Welt. Und er hat gesagt, Gott wird nichts tun, außer in Antwort auf Gebet. Und John Wesley, der muss es wirklich wissen, der weiß es wirklich. Gott wird nichts tun, außer in Antwort auf Gebet. Und ein anderer, E.M. Bounds, E.M. Bounds war auch ein Methodist, der lebte so 1830 bis 40, 50, hat er 11 Bücher geschrieben und von diesen 11 Büchern waren 9 über Gebet. Also der war ein Experte für Gebet. Und der sagte, Gott lenkt die Geschicke dieser Welt durch das Gebet. Je mehr in dieser Welt gebetet wird, umso mächtiger sind die Kräfte, die sich dem Bösen widersetzen. Die Gebete der Heiligen sind das im Himmel angesammelte Kapital, durch das Gott sein großes Werk auf Erden durchführt. Amen. Also, das Gebet ist eine der Hauptaufgaben der Gemeinde Jesu auf Erden. Und jetzt komme ich, das ist mein letzter Punkt jetzt, ein Haus des Gebetes. Ja, Gott möchte, und das ist sein Plan für die Gemeinde, dass die Gemeinde ein Haus des Gebetes ist. Und er spricht zu ihnen, Jesus, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Das war damals, als die Leute im Tempel verkauften und kauften und für den Opferdienst. Da hat Jesus sie rausgetrieben, die Käufer und Verkäufer. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ich habe etwas gefunden, das möchte ich euch mal zeigen. Das sieht vielleicht so ein bisschen altbacken aus. Das habe ich irgendwo gesehen von einer alten Missionsgesellschaft. Ich glaube, das war die sogenannte Liebenzeller Mission. Und die hatten ihr Haus, ihre Zentrale, es ist auch eine Gemeinde. Und da steht, ich finde das so toll, es ist leider nicht ganz drauf, aber ich lese euch das vor, was man lesen kann. Das haben sie bei der Einweihung des Hauses vor 100 Jahren dahin gehängt, oder weiß ich nicht, vor langer Zeit. Dies Haus sei ein Bethaus, wo man den Vater anbetet im Geist und in der Wahrheit, wo Jesu Gnade vielen verlorenen und verirrten Seelen begegnen und wo der Heilige Geist wirken und wohnen kann in gedemütigten und zerschlagenen Herzen. Es sei ein Zeugnis gegen den Geist der hoffärtigen Kritik des teuren Gotteswortes und gegen die Lauheit, Schlaffheit und Weltförmigkeit einer entarteten Christenheit. Harte Worte, ne? Welche mit dem Weltgeist liebäugelt. Es sei eine Friedenswohnung, wo Gottes Volk belebt, gereinigt und vertieft wird, wo reines Evangelium allein zurecht besteht und wo unter der Zucht des Heiligen Geistes Friedensboten ausgebildet werden und so weiter. Ich fand das so stark, dass ich gedacht habe, ey, das muss ich gleich mit aufgreifen. Das ist wirklich gut. So, jetzt komme ich zu meinem letzten Bibelwort. Das steht in Micha 4, Vers 3. Das ist auch das Wort, wo steht, der Berg des Hauses des Herrn soll am Ende der Tage an der Spitze der Berge stehen, also die Gemeinde. Völker werden zu ihr strömen. Weisung wird ausgehen von Zion, von der Wohnstätte Gottes. Zion ist die Wohnstätte Gottes. Und dann steht auch dieses Wort. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wann immer das auch stattfindet, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, wo man das jetzt chronologisch einfügen kann, aber dass die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, das ist eine unbedingte Bedingung für das Erleben der Ernte. Vorher muss ja geflücht werden. So klar, und dann kommt die Saat und dann kommt die Ernte. Und wir haben ja Amos 9, Vers 13, es wird ganz schnell geschehen. Der Pflüger rückt an den Schnitter ran, aber erst muss der Pflüger da sein. Aber erst müssen die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Das heißt, die Schwerter, womit die Leute gegeneinander gehen, vielleicht auch in der Gemeinde. Wo der eine sagt, ich hätte es gerne so, wo der andere sagt, ich hätte es so, oder nee, lass uns das so machen und so ist auch gut. Und es gibt 1000 Konzepte und man zieht seine Schwerter und will sein Lieblingskonzept in der Gemeinde durchbringen. Ich überspitze etwas leicht. Und Gott sagt, und das ist ein wirklich ein prophetisches Wort, das ist ein Rhema-Wort für uns als Gemeinde, schmiedet eure Schwerter um zu Pflugscharen. Das heißt, lasst uns pflügen. Pflugscharen ist ja die Klinge, die Schneide des Pfluges, womit der Pflug richtig in die trockene Erde reingeht. Das muss ja aufgebrochen werden, damit reingesät werden kann. Das sollen wir umpflügen. Legt eure Hand an den Pflug. Das heißt, gemeinsam für die Ernte und für Erweckung beten. Wollen wir das? Amen. Lasst uns aufstehen. Und einfach, wenn ihr das möchtet, mag sein, dass da noch was ist, wo ihr drüber nachdenken müsst und wo ihr noch eins werden müsst. Ihr könnt die Predigt im Internet nachhören. Ihr könnt das Skript haben, könnt ihr bei Marlene abfordern. Das liegt morgen vor bei ihr. Zusammen mit dem prophetischen Wort von Dr. Penzorn. Das könnt ihr alles haben. Aber wir sind aufgerufen, für die Ernte zu beten und auch die Ernte zu erleben. Das wird nochmal eine tolle Zeit sein. Amen. Das wird richtig gut sein. Wir hören nachher noch ein paar Berichte, Erlebnisberichte. Wir werden das Abendmahl noch nehmen. Aber ich möchte dafür beten, dass wir als Gemeinde und jeder, der hier ist, jeder von uns bereit ist dafür. Sagt ja, mehr musst du nicht tun. Ja. Und dann auch tun, was Gott sagt. Aber erstmal ja sagen, ich will. Und dann wird Gott weiter zu dir reden. Aber ich möchte jetzt eigentlich kein kollektives Ja von euch hören, sagt es dem Herrn. Aber ich möchte für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine große Ernte auf deinem Herzen hast, Herr. Herr, ich freue mich auf die Ernte. Ich freue mich, Herr, dass die Ernte schon weltweit im Gange ist, Herr. Das ist ja nicht etwas, was erst kommt, das ist ja schon da. Und so viele Menschen kommen hier zu uns, Herr. Und während wir hier sitzen, sind nebenan 40 oder 50 oder ich weiß nicht wie viel Iraner, die einen Alpha-Kurs machen. Danke dafür, Herr, die hast du hier hingeschickt. Herr, wir sehen, dass die Welt im Aufruhr und Aufbruch ist. Und wir wissen nicht genau, in welche Richtung das geht. Aber wir wissen, Herr, dass du auch mit im Spiel bist. Herr, dass es nicht an dir vorbeigleitet. Wir wissen, dass du alles unter Kontrolle hast, Herr. Halleluja. Und du siehst die vielen Menschen, Herr. Und wir beten, Herr, dass du vielen, vielen, vielen Menschen begegnest. Herr, die Ernte ist groß. Und du hast uns Anteil gegeben, nicht nur hier in Deutschland, auch wo wir hingehen, nach Albanien, in die Ukraine. Die Iraner, die Araber, die zu uns kommen, denen wir dienen dürfen, Herr, denen wir den Weg zu dir weisen dürfen, Herr. Du hast uns das aufs Herz gelegt. Vielen Geschwistern aus Afrika und aus Asien, Herr, die zusammenkommen, Herr. Und es wird eine Herde, ein Herr und eine Hirte sein. Herr, wir danken dir für dein Volk Israel, was du als ein Zeichen gesetzt hast, Herr. Wo du auch deinen Plan hast und der Plan wird vollendet werden. Und wir wollen auch dafür beten, du rufst uns auf zum Gebet, dass wir für Jerusalem beten sollen, Herr. Herr, wir wollen bereit sein, zu säen und zu ernten, die Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden, damit du durch uns deinen Plan erfüllen kannst, Herr. Und wir sind bereit für deinen Plan, Herr. Wir sind bereit, Herr. Und wo wir noch nicht ganz bereit sind, dann mach uns bereit, Herr. Dass der Plan sich erfüllt, Herr. Dass wir deinen Willen hier auf Erden hineinbringen können, Herr. Herr, und so bete ich, und das bete ich auch für unsere Dienste, für uns, die wir hier sind. Vater im Himmel, dein Reich komme in unser Leben hinein, in meinen Dienst, in unseren Dienst hinein. Deine Herrschaft, deine Königsherrschaft, dein Wille geschehe, wie er im Himmel jetzt im Moment geschieht, hier auf Erden durch uns, Herr, da, wo du uns hineingesetzt hast, Herr. Und ich bete, dass wir die Dienste, die wir ausüben, kraftvoll ausüben. Heiliger Geist, ich bete, dass du unser Gebetsleben veränderst, wo es notwendig ist. Und ich denke, es ist notwendig, zumindest bei mir, dass wir kraftvoll und offensiv im Gebet nach vorne gehen, Dinge binden und lösen, die du uns vorher gezeigt hast, die gebunden und gelöst werden müssen, Herr, weil du uns Autorität gegeben hast, Herr. Herr, wir wollen das aufgreifen und das tun. Und wir brauchen deine Gnade dazu, Herr. Herr, das tun wir in aller Demut, nicht weil wir tolle Typen sind, die jetzt einen losmachen wollen, sondern wir tun es echt in Demut, denn wir wissen, aus uns heraus geht es nicht, es geht nur in deiner Kraft, aber du hast es uns gegeben Und dafür danke ich dir im Namen Jesus. Amen. Amen.